der Podcast.
Folge 116. Macht Kühnert den Lindner?
Hallihallo und herzlich willkommen an diesem fürchterlichen Herbsttag. Das Wetter ist kacke, hier draußen ist Sturm, zumindest hier bei mir in Egeln, aber ich sitze in meinem warmen, gemütlichen Keller. Mir geht es sonst ganz gut, ein wenig erkältet, mir zugeschaltet, nicht aus Berlin, wieder auf Besuch auf großer Theatertournee. Tilman Lucke, grüß dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, ich bin heute im Schwabenland, weil wir übermorgen am 12. Oktober eine Theaterpremiere haben. Ephraim Kishon ist dieses Jahr 100 geworden oder wäre 100 geworden, wenn er nicht gestorben wäre. Und sein Stück, das macht uns gerade viel Probenfreude, der Trauschein. Also wer kommen will, in Öhringen am 12.10. 19.30 Uhr. Nicht eingeladen, aber doch sozusagen empfohlen.
Empfohlen, ja, doch schon eingeladen, aber trotzdem an der Kasse einen geringen Gäste-Obelix hinterlassen.
Genau. Ja.
So. Ja, die Woche war teilweise aufregend, teilweise sehr langweilig. Ganz kurz, ich will bloß mal ganz kurz über den Teich gucken, das haben wir vorhin im Vorgespräch gar nicht. Der Hurricane irgendwas beeinflusst jetzt wohl die Wahl, weil alle aus Florida fliehen und Trump sagt, schuld ist Joe Biden.
Ja. Weil es den Klimawandel nicht gibt, muss ja jemand anders schuld sein, ist ja klar.
Genau, also ist Joe Biden quasi der personifizierte Klimawandel.
Ja, aber das ist eigentlich, Wir hatten ja schon mal über die Oktober-Surprise gesprochen. Und das ist eigentlich In jedem Jahr ein Hurricane, weil es halt die Hurricane-Saison ist und weil wir Klimawandel haben. Da können wir sagen, das gilt jetzt erstmal nicht als Oktober-Surprise.
Naja, aber ich sag mal so, Florida war ja sowieso nie ein Swing State, oder?
Naja, früher schon, bis 2012 schon.
Aha.
Zur Hälfte. Und Florida war 2000 ja ein Staat, bei dem ungefähr 500 Stimmen den Ausschlag gegeben haben für George Bush. Und wahrscheinlich, wenn man ordentlich gezählt hätte und wenn die Gerichte unparteiisch gewesen wären, dann hätte auch Al Gore dort gewonnen. Also insofern, bis dahin war es ein Swing State, aber Trump hat es geschafft, zweimal diesen Staat relativ komfortabel zu gewinnen. Deswegen wird er in der aktuellen Zählung nicht als Swing State gezählt. Also es gibt ja 7 sogenannte Swing States, das kann man, weiß ja jeder, was das bedeutet, weil es in den Nachrichten rauf und runter kommt. Also Staaten, in denen erwartbar ist, dass der Abstand zwischen beiden Parteien gar nicht so deutlich ist. Und man muss 3 oder 4 davon gewinnen, je nach Größe. Also Pennsylvania ist der größte mit 19 Wahlmännerstimmen. Nevada, da gibt es eine eigene Folge bei Wieb darüber, wie man den Staat ausspricht. hat nur 6 Stimmen, aber auch den hat Joe Biden letztes Mal ganz knapp gewonnen. Georgia natürlich, Arizona, Michigan, Wisconsin und North Carolina inzwischen auch. Also das hätte man auch nicht gedacht. Das war früher fest in republikanischer Hand, typischer Südstaat und jetzt eben auch nicht mehr. Und man muss eben, alle anderen Staaten sind quasi unwichtig, deswegen auch Florida.
Naja, wir können ja im Vorfeld der Amerika-Wahl, also der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, ich kann das ja schon mal so ein bisschen anteasern, vielleicht doch, weil ja da vermutlich im November nicht so viel passieren wird, mal 1-2 Folgen nochmal speziell über Amerika reden. Das ist ja vielleicht nicht ganz uninteressant, weil gerade das Verhältnis der Republikaner zum fairen politischen Wettkampf ja durchaus vergleichbar ist mit Parteien hier in Europa, die auch eher dem rechten Spektrum zuzuordnen sind.
Ja, es ist ein tragischer Abstieg und es gibt ja prominente Republikaner, die Trump nicht wählen werden. Also Mitt Romney, erfolgreichster nicht kandidierender oder erfolgreichster Verlierer der 2012er Präsidentschaftswahl und Mormone, ja, also der da ist jetzt quasi in Rente bei seiner Frau, seiner Schwester, seiner Tochter, seiner Oma und seiner Enkelin und alles dieselbe Person.
So. Wir waren mal, fällt mir übrigens gerade ein, es gibt in irgendwo im Südosten von Deutschland, Bautzen, da irgendwo die Gegend, ganz sicher, wie hieß denn das Kaff? Gibt es einen Mormonentempel tatsächlich?
Echt?
Ja, Die DDR hat den sozusagen, also den gibt es schon ewig, die DDR hat den sozusagen Zuflucht gewährt, weil das ja Minderheiten, also die DDR war ja immer total scharf auf Minderheiten. Weswegen wir ja zum Beispiel auch immer eher, also der Osten immer eher für die Palästinenser als für die Israelis ist, weil die Palästinenser ja von dem bösen imperialistischen Israelis, die mit den Amerikanern im Bunde sind, unterdrückt. Und bei den Mormonen war es ähnlich und die, ja, dann haben wir, mein Vater, ich kenne die, so kenne ich meinen Vater eigentlich gar nicht, aber das war so 1988 oder so. Haben wir da wirklich geklingelt, also an dem Tempel so, und wollten mal fragen, wie das so läuft. Also mein Vater. Und, so, und das Erste, was mein Vater interessiert hat, war halt das Thema Vielweiberei. Was ich als damals Zehnjähriger nicht wirklich hinterfragt habe, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir auch, aha.
Also die, ja, ob die jetzt in Bautzen überhaupt genug Frauen finden, so viel Weiberei, oder reicht das? Da ist ja die Einweiberei schon schwierig.
Ach fuck, jetzt muss ich... Tut mir leid, jetzt muss ich kurz gucken, wo das ist. Aber der sagte uns, es ist nicht üblich, aber erlaubt. Also die meisten Mormonen machen das nicht mehr.
Also in Deutschland ist es natürlich nicht erlaubt. Aber andererseits gibt es ja auch bestimmte Gerichte in Deutschland, die Ehescheidungen nach islamischem Ritus vollziehen, weil sie einfach denken, dass, das wird schon seinen Grund haben, warum die Männer sich da per einfach Aussprechen der Scheidung von ihrer Frau scheiden lassen, die verstoßen. Das ist ja auch alles ganz, da brauchen wir unsere Zivilisation dann auch nicht mehr weiter zu beachten.
Naja, gut. Ah, ich finde es jetzt nicht. Es gibt wohl einen in Freiberg, sehe ich gerade, aber wo der jetzt ist, wo wir waren, naja, vielleicht liefere ich es nach, wobei ich nehme mal an, sobald ich das ausgemacht habe, hier habe ich das vergessen.
Nee. So, aber wir wollen mal über eine eine andere große zivilisatorische Errungenschaft reden, die im Niedergang befindlich ist, nämlich die SPD.
Ja, wobei da großer zivilisatorischer Errungenschaft, ja, das ist, also sagen wir mal so, der Niedergang der SPD ging ja am Tag ihrer Gründung los.
Genau. Und ihr erster Vorsitzender, Ferdinand Lassalle, war ja ein rechter Hitzkopf, kann man sagen, und ist ein Jahr nach der Gründung seiner Partei bei einem Duell gestorben.
Genau.
Das
hat ja heute noch Tradition in der SPD.
Genau, also Ralf Stegner wäre ja fast um ein Haar gelyncht worden letzte Woche auf der Pro-Russland-Demo und Pro-Palästina-Demo. Also das war ja wirklich gruseliger als alles das, was Sarah Wagenknecht bisher veranstaltet hat, weil da natürlich noch die ganzen Antisemiten noch oben drauf kamen, nicht nur die Putin-Freunde. Und Ralf Stegner hat sich dann einfach nicht gewundert, warum er plötzlich ausgebuht wurde, als er sagte, Israel und die Ukraine haben Selbstverteidigungsrecht. Aber der Rest ist natürlich alles ganz schlimm vom Westen. Ich stelle mir das so vor, wie wenn man vor einem Asylbewerberheim stehen 9 Leute mit so einer brennenden Fackel zum Anzünden und Ralf Stegner kommt dazu und hat so ein kleines brennendes Streichholz an und wird von den anderen erstmal vermöbelt.
Ja, warum auch nicht?
Aber
ich muss dazu sagen, als damals die Urabstimmung innerhalb der SPD war, habe ich tatsächlich für Ralf Stegner gestimmt. Naja, ich fand den cool.
Ja, das war irgendwie, der war so nörgelig, der ist ja mit Gesine Schwan zusammen angetreten.
Genau.
Die Kandidatur wäre ja um ein Haar fast verhindert worden, weil gerichtlich verhindert worden, weil in ihrer Frisur 4 unerkannte Vögelarten nisten.
Genau.
Aber sie haben es dann doch nicht geschafft. Stattdessen Saskia und, Eskia und, da gab es noch eine
Walter
und Eskia, genau. Da gab es eine Abgeordnete, Hilde Mattheis, die dann den Namen so prägte. Ja, und jetzt gibt es aber einen weniger in der SPD, beziehungsweise einen weniger in der Führungsspitze, Kevin Kühnert.
Ja, wobei der ja schon ersetzt wurde durch einen jungen, dynamischen Niedersachsen. Der muss irgendwie 75 sein, oder zumindest sieht ja auf Fotos so aus. Kevin Kühnert ist ja jünger als ich. Sogar jünger als du, ne?
Ja.
Genau. Aus gesundheitlichen Gründen vom Posten des Generalsekretärs zurückgetreten. Mein mir zugewiesener Bruder, die erste Reaktion war, oh, der macht den Lindner. Also sprich, er tritt kurz vorm Niedergang der Bundestagswahl schnell zurück, um dann nach der Bundestagswahl den Scherbenhaufen zu übernehmen.
Ach so, das war 2012/13 der Fall. Bei Lindner war auch Generalsekretär der FDP und dann der Bundestagsauswurf oder Ausflug. Mhm. Und dann war er plötzlich der Einzige, der auf dem Zettel stand als Vorsitzender. Ja.
Genau, also laut eigener Aussage, aber die anderen haben ihm das dann auch geglaubt. Das glaube ich nicht, weil Kühnert durchaus, also ich will jetzt nicht sagen, Lindner ist ein Arsch, aber er ist halt ein Arsch. Und das traue ich
Kühnert
irgendwie nicht zu.
Ja, und dazu kommt, wer einmal zurücktritt aus der Spitzenpolitik, auf den warten ja die anderen nicht. Also das heißt ja nicht so, oh, wir halten dir jetzt eine Tür hier offen im Willy-Brandt-Haus, du kannst jederzeit da wieder hin. Also,
wenn bei Lindner hat es geklappt.
Ja, aber nur deswegen, weil die Partei wirklich eine Existenzkrise war. Und das wäre aber auch, das hat er sich vorher auch nicht so ausgerechnet, glaube ich. Und bei,
also Kühnert jetzt?
Ne, der Lindner, der wusste das nicht. Weil der ist in Nordrhein-Westfalen dann 2012 reingewählt worden, nach Jahren, beziehungsweise saß schon drin im Landtag und hatte aber dazugewonnen, entgegen dem Trend. Das machte ihn dann aus den Ländern stark. Und das ist ja manchmal in so Parteien, die ganz unten sind.
Ja, aber das war ja kein Kühl.
Naja, aber es ist trotzdem so, also es gibt ja genug in der Partei, die da auch hinwollen. Das ist wie bei uns beim Kabarett, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich trete jetzt morgen doch nicht bei euch auf, aber lasst mich mal nächstes Jahr bei euch auftreten. Ja, das funktioniert nicht, weil da gibt es 10 andere, die da auch Interesse dran haben.
Ja, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Lindner, und ich meine, das ist ein Charakterschwein ohne Ende, klar, aber clever ist der Mann. Wenn ihr da übrigens komische Geräusche hört, das ist keine Maus bei euch im Zimmer, sondern der Thema, liebe Tillmann, ist etwas erkältet.
Ja, nur ein bisschen.
Ja, und er muss manchmal den Schnodder, den er sonst quasi ins Mikro absetzt, ab und zu mal durch die Nase filtern.
So.
Ja, egal. Also Kühnert ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Ich vermute ja, es ist nichts Körperliches.
Ja, das ist immer ein bisschen schade, wenn man das nur so anteasert, weil die Spekulation würde man eher damit bekämpfen, wenn man irgendwas, wenn man es genauer sagt.
Ja, aber es geht ja auch keinem was an.
Ja, erzähl das mal den Kommentarspalten und den natürlich. Oder den Leitartikeln und so weiter. Also natürlich. Das ist tatsächlich die Frage wieder, öffentliche Person, ja oder nein. Wenn es ein Rücktrittsgrund ist, dann wäre es, also ich hätte es schlauer gefunden, das, den Grund genauer zu nennen, weil es dann abgeräumt ist, ja.
Naja, ich vermute also, dass er einen starken Depressionsschub, er leidet ja unter Depressionen, das weiß man ja. Also das hat er ja immer wieder kolportiert.
Könnte eigentlich entweder Podcaster oder Comedian werden.
Genau. Na, ich glaube, als Comedian kifft er zu viel. Ich habe wirklich, das kann übrigens auch damit zusammenhängen. Nein, ich habe den mal, als er dann Generalsekretär wurde und es ihn das erste Mal, ich glaube bei, oh, ich denke es war Anne Will, aber ich bin mir nicht ganz sicher, in einer Show gesehen habe, hatte der so rote, blutunterlaufene Augen, dass ich dachte, der stirbt gleich. Aber nein, der war einfach nur völlig bekifft.
Gut. Naja, jedenfalls, also wie du schon sagst, also die SPD wird weiblicher mit einem 100-jährigen Mann jetzt.
Genau.
Also das wäre mal interessant, was sich Eskia und Novabo, nee, den gibt es ja schon längst
jetzt,
nicht mehr.
Jetzt ist es ja Klingi.
Klingi, was die sich gedacht haben, wenn sie, vielleicht gab es auch eine Frau auf dem Zettel, die sie angesprochen hätten, vielleicht auch nicht, aber ja, kennst du eine Frau, die es hätte machen können?
In der SPD?
Dumme Frage, ich weiß.
Ich überlege gerade, ob ich überhaupt eine Frau in der SPD kenne.
Naja, die Fraktion besteht schon zu einem gewissen, zu 40% oder so, aus Frauen.
Naja, man hätte ja zum Beispiel, also wer mir dann sofort einfallen würde, aber die ist ja auch aus persönlichen Gründen, ist quasi seine Nachfolgerin als JUSO-Vorsitzende, Jessica Rosenthal. Aber weiß nicht, ob die eine gute Generalsekretärin wäre. Aber die ist ja auch aus persönlichen Gründen quasi, die ja gerade ein Kind gekriegt hat, glaube ich. Vom Posten der Generalsekretärin.
Die wäre nicht ganz oben. Nee, also tatsächlich.
Aber Generalsekretär ist ja auch so ein Posten, also für Kühnert war es perfekt, fand ich, weil also Kühnert ist genau so ein Typ, der ein guter Generalsekretär ist. Mhm. Klingbeil war auch ein guter Generalsekretär. Heil zum Beispiel fand ich nie so einen guten Generalsekretär, weil der war nie präsent als Generalsekretär.
Na, der hat die zwei schlechtesten SPD-Wahlergebnisse 2009 und 2017 der Weltgeschichte zu verantworten.
Naja,
und wurde dann mit dem Posten des Arbeitsministers wieder belohnt.
Genau.
Und naja, wie gut, Dieter Nuhr so schön leider sehr treffend sagte, ein Arbeitsminister, der sich hauptsächlich um die kümmert, die nicht arbeiten.
Genau. Ja, ist ja so. Aber das ist ja eigentlich auch der Job des Arbeitsministers. Ich wäre da immer sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Hast du die Kevin Kühnert-Doku gesehen, die mal im ZDF
kam?
Ja,
die kam noch vor 2021. Also das war diese Zeit, 17 bis 21, wie er so nach oben kam, bis zum Bundestagswahlabend, wo dann
und da wurde ja klar, dass Heil schon so eine Art Machtzentrum in der SPD ist. Also an Heil ging ja nichts vorbei.
Ja.
Und du weißt, wer auch Arbeitsminister war. Unter Schröder.
Unter Schröder, Arbeitsminister war Walter Riester und Wolfgang Clement.
Und dann?
Und dann...
Nicht unter Schröder, in der GroKo.
In der GroKo war es, jetzt muss ich selber mal überlegen, Olaf Scholz, genau.
Das meine ich, so. Ja. Also, Und Olaf Scholz war auch Generalsekretär.
Genau, ja. Also, aus dem wird nochmal was.
Naja, das
Scholz weiß ich nicht. Scholz ist tatsächlich, der hat die Posten ja wirklich diskontinuierlich gesammelt, immer mal wieder zurückgetreten. Der genau. war im Bundestag und 2001 wurde in Hamburg gerade, war Land unter bei der SPD, weil die eine Wahl zu verlieren drohten. Und da musste er Innensenator dort werden. Und das war auch übrigens, der hatte ein Überhangmandat und das fiel dann weg. Also die SPD schrumpfte durch ihn, nicht das erste Mal. Und dann eben Generalsekretär unter Schröder 2 Jahre lang, dann mit ihm zurückgetreten, dann Arbeitsminister und dann Hamburger Bürgermeister. Und ab da eben kontinuierlich die Ämter gehabt. Aber es ist wirklich auch beeindruckend, was er so angesammelt hat in seinen Jahren. So der kleine Schäuble, könnte man sagen.
Genau. Vom Umgang her nicht ganz so harsch, sage ich mal. Ja, aber wo das jetzt alles hinführt, wird man sehen. Ich meine, ich finde die Personalentscheidung der SPD sehr interessant. Wobei Kühnert natürlich auch als Generalsekretär nicht das geleistet hat, was man von ihm erwartet hat. Er war ja wirklich ein sehr scharfer, sehr präsenter Juso-Vorsitzender mit sehr klarem inhaltlichen sehr klarer inhaltlicher Ausrichtung. Ich meine, ich habe ja damals auch als dieses große Ding, hat ja gegen die GroKo, gegen die dritte GroKo unter Merkel oder die vierte GroKo versucht, Stimmung zu machen als Juso-Vorsitzender. Mhm. Und ich habe damals auch für die GroKo gestimmt, einfach aus Vernunftgründen. Weil was sollte das? Wenn es nicht zur GroKo gekommen wäre, dann wäre es ja 2017, wie waren da die Verhältnisse im Bundestag? Ich überlege gerade.
Ja, dann wäre es 18 zu einer Neuwahl gekommen, weil die Jamaika-Koalition ja auch schon ausgeschlossen worden war.
Naja, also wir hatten in jedem Bundestag eine Mehrheit für eins der beiden Lager, war ja immer. Und ich überlege gerade, wie es 2017 war.
Nee, also da gab es ja nur Schwarz-Grün-Gelb oder Schwarz-Rot und weitere Mehrheiten waren gar nicht, weil die AfD da schon drin war. Und
also wäre eine konservative Mehrheit möglich gewesen mit CDU, AfD, FDP?
Ja, das meinst das du, ja.
Das meine ich. Also es gab ja immer im Bundestag irgendeine Mehrheit. Es wäre nie eine große Koalition nötig gewesen. Irgendeine Mehrheit links oder rechts gab es immer. Interessanterweise meistens links.
Ja.
Aber mit der Linkspartei wollte halt keiner. Und ich weiß auch nicht, bei der letzten Wahl, Gysi hat es ja so schön gesagt, als Putin die Ukraine überfällt, also als er die Ukraine einmarsch, als er eine militärische Spezialoperation zur Friedenssicherung, man muss hier vorsichtig sein, wir sind ja öffentlich, mehr oder weniger,
genau.
Durchgeführt hat, sagte Gysi noch, Gott sei Dank ist meine Partei nicht mit in der Regierung.
Mhm.
Und das hat ja die Linkspartei im Prinzip dann auch zerfickt.
Die einen sagen so, die anderen sagen nettere Wörter oder noch schlimmere.
Genau.
Und ja, also das ist wirklich ein Glücksfall, denn sonst wäre die Regierung da schon geplatzt.
Aber die Frage ist ja, und das ist ja nie zu Rot-Rot, also Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot gekommen, weil die einfach nicht genug Stimmen zusammen hatten.
Ja.
Wäre es aber 2017 zu einer Rot-Grün-Roten Koalition gekommen? Ich weiß es nicht.
Nee, du meinst 2013. Also,
nein, jetzt 2021 meine ich, jetzt bei der letzten 21. Wahl.
Ja. Nee, auch nicht. Weil, wie gesagt, die Linkspartei schon im Abstieg begriffen war und schon in diesem Flügelkampf sich befand. Und erst mit dem Austritt von Wagenknecht ist das ja irgendwie ja einerseits geheilt worden, andererseits dann auch der Todesstoß versetzt worden. Aber ist halt manchmal so, dass eine Therapie auch zum Tod führt.
Genau.
So.
Apropos Tod, es jährt sich ja jetzt, das muss man ja auch sagen, zum 7. Oktober. Ist ja ein schwieriges Datum, das muss man ja sagen, denn am 7. Oktober 1949 gründete sich ja die Deutsche Demokratische Republik, nachdem die Westalliierten einfach die drei Westzonen so annektierten und sie zwangen, die Bundesrepublik Deutschland zu gründen, um unter imperialistischer Prägung das Volk der drei Westzonen kapitalistisch auszubeuten. Und da blieb natürlich der glorreichen Sowjetführung nichts weiter übrig, als am 7. Oktober 1949 den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Gebiet aus der Taufe zu heben, um glorreichen Figuren wie Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl an der Spitze, ehemaliger KPD und ehemaliger SPD-Vorsitzender, die dann auch wirklich das Heft in der Hand hatten und nicht der eigentliche Parteivorsitzende Walter Ulbricht. Wir haben 2024, das ist irgendwas Rundes. Warte mal, ich rechne gerade. Es müsste der 75. Geburtstag der DDR sein. Ja, 75.
Ja, 75. Geburtstag. Ja, das war ja auch der Grund, warum man dann 1990 sich ein bisschen beeilt hat mit der deutschen Wiedervereinigung, damit der 7. Oktober kein Feiertag mehr war. Gut, das war damals ein Sonntag, wäre egal gewesen, aber dass man sozusagen dieses Datum nicht mehr als Staatsführung, die ja die Verfassung längst geändert hatte und diesen ganzen Sozialismuskram rausgestrichen hatte, dieses Jubiläum nicht mehr feiern musste.
Ach, dass man das noch vor dem 7. Oktober quasi schafft.
Ja, das war einer der Gründe. Es gab genau so ein Zeitfenster, wo man dann den 3. Oktober sich rausgesucht hat.
Das war ja mehr oder weniger, Zufall, ne?
Genau, also es gab den 2+4-Vertrag, der wurde im September unterschrieben. Dann gab es ja im August die Abstimmung in der Volkskammer. Da war eigentlich, da wurde dieses Datum 3. Oktober gesetzt. Also die beiden Verträge, der Einigungsvertrag und der 2+4-Vertrag, waren noch nicht unterschrieben. Und dann gab es welche, die gesagt haben, eigentlich wäre es doch unklug, wenn wir jetzt schon den Beitritt beschließen, ohne dass wir einen Vertrag haben, weil wenn wir den nicht kriegen, dann treten wir einfach so bei und dann ist es ungeregelt. Es gab das Argument, also es gibt ja diese vier Alliierten und dann die zwei Deutschlands, die haben das unterschrieben, aber die anderen europäischen Länder, allen voran Polen und Italien, wollten ja irgendwie auch mitreden. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass man denen und den anderen Staaten bei einer Konferenz in Washington, das war eine Außenministerkonferenz, diesen Vertrag quasi zeigt. Ah, hier könnt ihr mal drauf gucken, Korrektur lesen. Und dürft aber daran nichts mehr ändern und dürft auch nicht unterschreiben. Aber wir zeigen euch den mal. Das war am 1. Oktober geplant, diese Konferenz. Und dann hieß es ja, der deutsche Außenminister Genscher muss ja irgendwie auch anwesend sein um Mitternacht, um dann vor dem Reichstag zu stehen. Und das wäre ja am 1. nicht mehr gegangen wegen der Zeitverschiebung, sondern dann hat man sich den 2. auf den 3. deswegen rausgesucht. Das war der Grund. Sonst wäre es der 2. gewesen, wenn man gesagt hätte, tschüss Genscher, wirst hier per Skype zugeschaltet oder so. Aber genau. Ja.
Wir hatten ja damals noch nicht mal Internet, wir hatten ja nichts.
So wie heute auch. Deutschland hat immer noch kein Internet.
Nein, es geht um schlimme Sachen, ganz schlimme Sachen. Ja. Also es geht natürlich es geht mal wieder um Israel. Es geht aber auch lustigerweise, hatten wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob es der 7. war, gestern, 9. Oktober, glaube ich, dieses 5. Jahrestag dieses schrecklichen Attentats in Halle.
Ich weiß noch, dass wir damals eine Show zusammen hatten, eine Schwitzkasten-TV bei euch.
Irgendwie. Ach, war das so, ja?
Genau.
Echt?
Da haben wir den Gag gemacht. Laut Nachrichten hat ein Antisemit aus Eisleben die Tür eines Gotteshauses in Sachsen-Anhalt beschädigt. Das hatten wir ja alles schon mal.
Ach, Luther, stimmt, Luther. Ja, ich erinnere mich dunkel, ganz dunkel. Lustigerweise hatte gestern Stefan Michme, Radiomoderator, ehemaliger Sänger der Skikes, Magdeburger. Sozusagen, die Skikes waren die Vorgänger von Tokyo Hotel in den 90er Jahren, also die hatten sowas, was aus Magdeburg kam und irgendwie mal deutschlandweit Popularität hatte. Der hat gestern seine Premiere bei uns gemacht als Stand-Up-Comedian mit seinem eigenen Soloprogramm und da war natürlich auch der liebe Stefan Richter da und filmte das so mit und wird auch einen Bericht drüber machen und so. War übrigens sehr gut, Grüße an Stefan, ich glaube nicht, dass du das hörst, aber Grüße. Und er guckt mich an und sagt, was mache ich eigentlich mit der Domain schwitzkasten.tv? Willst du die haben? Und ich habe dann Nein gesagt. Nur für jetzt alle, die hören und denken, wir reden hier wie die Blinden von der Farbe. Wir haben es geschafft, 8 Episoden im Magdeburger Lokalfernsehen einer eigenen Fernsehshow zu produzieren. Ist im Moment noch auf schwitzkasten.tv tatsächlich ausschnittsweise oder teilweise die ganze Sendung, aber in 3 geteilt zu sehen. Auf YouTube glaube ich auch. Wenn ihr da Interesse habt, Tilman und ich waren jung und schlank.
Ja, genau. Also das war glorreich und die ganzen Gags, teilweise sind sie immer noch gültig.
Genau, das muss man sagen. Wir haben immer zusammen auf dem Klo gesessen.
Und mehr verraten wir nicht.
Genau. Aber jetzt zurück zum Thema. Also, Halle-Attentat, warte mal, jetzt korrigiere mich mal ganz kurz, damit ich die Daten. Also das Halle-Attentat war am 9. Oktober, ne?
Ja.
Genau. Und Israel war am 7. Oktober.
Ja.
Genau. Und DDR war 1949.
Ja. Und Putins Geburtstag war 1952.
Auch am 7. Oktober?
Ja.
Oh, super. Putin ist 72 geworden. Auch schön. Er sieht aus wie stramme 50. Ich sag mal, Botox wirkt.
Stramm, genau. Stramm ist das richtige Wort für sein Gesicht. Genau.
angespannt. Ne? Naja, das ist, wir haben damals immer den Gag gemacht, dass der so viel Botox in der Fresse hat. Botox ist ja Nervengift, was die Nerven lähmt, die dadurch anschwellen und das macht die Haut glatt.
Ja.
Das heißt, Putin ist nicht verrückt, der ist einfach nur vergiftet.
Ja, also das ist so eigentlich nur fair, genau. Weil er mit anderen Leuten auch so umgeht. Genau. Ja, genau. Und da gab es jetzt, also diesen Jahrestag, auch in Deutschland gab es ja prominenten Import von den Antisemiten. Die haben sich Greta Thunberg mal wieder ausgeliehen zum Demonstrieren.
Sehr schön.
Und zum Polizisten beschimpfen. Also als ob das unsere Leute so nicht allein könnten. Ja.
Ja, ist aber auch so ein Ding, ne, mit der Thunberg. Ne? Hat man mal endlich mal eine glorreiche Ikone und dann ist sie für die Palästinenser. Ist ja auch doof.
Ja, aber also ganz ehrlich, ich war nie ein großer Fan von ihr und ich habe
ja, weil du nicht mehr zur Schule gegangen bist.
Ich habe die schon immer für ein bisschen geisteskrank gehalten. Und
im Moment, sei vorsichtig mit solchen Aussagen. Sie hat ja wohl Asperger-Syndrom, was ja tatsächlich eine leichte Form des Autismus ist.
Aber da trifft sich
ja eine geistige Krankheit. Also sei da bitte vorsichtig.
Da trifft sich's wieder mit Sarah Wagenknecht, die ja auch sehr, sehr autistisch wirkt, die Leuten nicht mal in die Augen gucken kann, während sie beschimpft. Und die beiden, diese Ikonen, haben noch sehr viel gemeinsam. Aber
hat man die eigentlich schon mal zusammen auf einem Foto gesehen?
Ich glaube nicht, nee. Ja, und jedenfalls gab es jetzt einen Brief des Hamburger Instituts für Lehrerbildung, wo gesagt wurde, wie man bitteschön mit den Schülern ganz behutsam, weil es ja ganz viele muslimische und ein paar weniger jüdische Schüler gibt und wie man den mit denen diesen Jahrestag begeht. Und der trieft nur so vor Angst, Schweiß, dass man da irgendwas Falsches sagt, zum Beispiel, dass da Leute ermordet wurden oder was auch immer.
Also wieder mal typisch Behörde, gerade Schulbehörde, dass gut gemeint und gut gemacht unüberbrückbare Gegensätze sind. Zum Beispiel auch Schweinefleischverbot an Kitas, sowas kommt ja auch ganz oft, interessanterweise ganz oft auch aus Hamburg. Einfach um die, ja tatsächlich, einfach um die muslimischen Mitinsassen da in den Kitas nicht zu verprellen, wird halt kein Schweinefleisch mehr gereicht. Sowas Bescheuertes, als ob sich irgendein vernünftiger Muslim, und die sind ja tatsächlich in der überwiegenden Mehrheit daran stört, wenn wir Kartoffeln, Schweinefleisch essen.
Ja, also das ist halt dieses, es ist nicht nur genug, dass die das nicht essen müssen, sondern dass die auch nicht ertragen müssen, dass am Nachbartisch jemand das isst. Und da ist natürlich dann wieder die Frage, wo endet das? Also sozusagen die Anwesenheit von Atheisten in einem Raum ist ja letztlich auch eine Beleidigung für jeden, der religiös ist. Und die müsste man auch alle wegsperren, zumindest für die Dauer, wenn ein Muslim des Weges kommt. Also das ist alles ziemlicher Unfug. Und die sagen aber, also man soll da mit den Schülern sachte umgehen, Betroffenheit Raum geben. Ja? Wir wissen, ja, wie gesagt, also es gibt ja kaum jüdische Schüler, vielleicht allerhöchstens einen halben pro Klasse. Der wird da noch einen Kopf kürzer gemacht von denen, die ihrer Betroffenheit Raum geben.
Genau.
Dann gibt es also verzichtet auf Schweigeminuten, Aufforderung zur Trauer oder Empathie. Also verzichtet auf Aufforderungen zur Empathie. Das ist schon mal ganz, so geht man mit Kindern um. Und dann alternativ wird natürlich auch was Konstruktives vorgeschlagen, was man machen kann. Zum Beispiel denkbar wären, gemeinsam 1000 Kraniche der Hoffnung zu falten. Also den Hamas-Chef wird das bestimmt beeindrucken, dass in Hamburg 1000
Kraniche... Ist der nicht tot?
Ja, aber also beziehungsweise einer der... Nee, also der aktuelle Hamas-Chef lebt noch, bis auf Weiteres, bis auf Widerruf.
Also jetzt im Moment, es ist jetzt 10.37 Uhr am 10.10. Im Moment lebt er noch.
Ja, und der lässt sich dann bestimmt beeindrucken von den Kranichen aus Hamburg, die darüber flattern. Ja, also muss man wieder sagen, das ist absolut, am Ende will es wieder keiner gewesen sein. Also der Brief ging raus an alle Schulleitungen, da werden die Schüler, die KollegInnen auch geduzt. Also ihr sollt das und das machen, finde ich auch irgendwie bemerkenswert. Aber am Ende will es wieder keiner gewesen sein aus der Schulbehörde oder aus dem, ja. Das ist wahrscheinlich der Übereifer eines Menschen.
Eines Mitarbeitenden.
Genau, Mensch ist ein zu großes Wort. Aber genau. Also Dummheit bleibt eben immer erhalten. Und ich habe aber noch eine Meldung, die damit nichts
zu tun hat. Ich möchte ganz kurz zu diesem Dilemma noch was sagen. Also sowohl dieser antisemitische Anschlag in Halle vor 5 Jahren, als auch jetzt zu der Geschichte Israel und so. Es ist natürlich wirklich schwierig. weil direkt hinter unserer Spielstätte quasi, also am Hotel Ratswage, da ist ja die neue Synagoge in Magdeburg gebaut worden. Und die, erstmal finde ich sie ganz schön Protzbau, aber das muss ja jeder, also ich will mich als eher christlich geprägten Menschen nicht über protzige Gotteshäuser auslassen, weil das hast du ja in jedem scheiß Dorf. Aber das ist okay, überall Stacheldraht. Also wirklich diese, ja, ist das eine Kirche? Nein, es ist einfach eine Synagoge, genau. Überall Stacheldraht und es ist eine mobile Polizeiwache vor dieser Synagoge. In Halle übrigens auch, aber die ist ja nicht neu. So, das scheint ja nötig zu sein, was ich schlimm finde, was ich wirklich, wirklich schlimm finde. Aber andererseits, was das auch für ein Bild macht. Also ich finde das irgendwie, also wenn ich schon Antisemitismus bekämpfen will, dann ist es doch nicht so, dass ich die, also das ist so, ja.
Es ist schon die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, was auch immer da existiert und gefährdet ist, auch zu schützen.
Ja, du, darum geht's nicht, aber das Bild ist halt so, dass also die, die sowieso schon, sagen wir mal, anti-abrahamitisch eingestellt sind, dann sehen, ach, hier gucken, hier schmeißen wir hier noch einen Haufen Steuergelder raus und weißt du so, das ist so.
Ich finde, da gibt es schlimmere Steuergelderverschwendung. Wir können auch mal drüber reden, dass dass in der Weimarer Verfassung und im Grundgesetz seit über 100 Jahren steht, dass die Kirchen nicht mehr jährlich ganz viel Geld vom Staat kriegen sollen und damit, da rede ich vom Staat, also von uns auch, nicht nur die Kirchensteuer, die der Staat netterweise einfach einkassiert als Inkasso-Unternehmen, sondern eben auch tatsächlich auf jeden eingenommenen Kirchensteuer-Euro kommt noch was obendrauf und das soll laut seit 100 Jahren eigentlich nicht mehr so sein. Die sollen abgelöst werden, wie es so schön heißt. Und da würde ich mir lieber 100.000 Polizeistationen für Synagogen leisten, als diese...
Ja. Ich finde, man könnte auf beides verzichten.
Naja, also ich finde, man kann in Deutschland nicht auf das Judentum ist halt eben auch
nein, insofern nicht aufs Judentum, sondern auf diese Sonderbehandlung.
Ja, aber also das Judentum ist ja, hat ja so eine Sonderstellung, weil es ja eine Menge Juden gibt, die nicht religiös sind. Und das gibt es bei Christen nicht. Also hier, wir würden uns beide nicht als Christen bezeichnen. Wenn wir jetzt aber Juden wären, dann würden wir dieser Gruppe zugehören, ohne dass wir an irgendeinen Gott glauben. Und das ist halt schon beeindruckend, dass es da diesen Zusammenhalt gibt. Auch unter anderem deswegen, weil es weltweit bis auf den Staat Israel immer eine Minderheit nur ist. Und genau. Also das ist schon, insofern ist die Geschichte des Judentums halt doch was anderes als die von Religionen, die missionieren und dadurch einfach mehr sind. Ja?
Naja, du kannst ja nicht einfach Jude werden.
Genau, ne? Die wollen ja es nicht. Gar nicht.
Genau.
Du kommst hier nicht rein.
Naja, es ist halt, es ist das auserwählte Volk und da kann man ja nicht einfach mitmachen. Ich weiß
das
gar
ist ein
nicht,
bisschen wie Sarah Wagenknecht, fällt mir jetzt gerade auf.
Genau,
die Partei
genau.
Von Sarah Wagenknecht.
Genau. Weißt du, kann man überhaupt, gibt es irgendeine Möglichkeit für mich jetzt Jude zu werden?
Ja, also man muss schon da Unterricht nehmen und alles auswendig kennen und dann glaube ich, dass man da schon nach ein paar Jahrzehnten gute Chancen hat, da aufgenommen zu werden. Aber da muss man, es muss halt ernsthaft sein, ja.
Okay, dann bin ich ja raus. So. Du hattest noch was, Timmern.
Genau, also die Grünen verlieren ja die ganze Zeit ihr bestes Personal und jetzt verlieren sie auch noch die direkt gewählte Friedrichshain-Kreuzberger Bundestagsabgeordnete Canan Bayram. Ich habe ja die Grünen immer auf dem Wahlzettel angekreuzt, aber bei Canan Bayram habe ich einen dicken Bogen mit meinem Kreuz immer drumherum gemacht. Also das ist wirklich ethisch-moralische Luxusklasse und die ist jetzt weg, weil sie auch sehr, sehr enttäuscht von ihrer Partei ist, weil die eben...
Ist sie jetzt ausgetreten oder wie?
Nee, das nicht, aber sie tritt nicht mehr an. Da wurde jetzt eine andere Dame gewählt, die da kandidiert und diesen doch relativ sicheren Wahlkreis, der ja mit vielen Prozenten Vorsprung gewonnen wird, auch dann übernehmen könnte. Aber sie hat, die Bayram hat sich beklagt, dass diskriminierungsfreie politische Arbeit nicht mehr gewährleistet ist und dass die Bundestagsfraktion populistische Diskurse in den Fokus ihrer Arbeit nimmt. Und Populismus, das wissen wir ja, Populismus ist immer nur der Populismus des Andersdenkenden.
Genau.
Also, ja, Tschüssikowski, auf Nimmerwiedersehen, Canan Bayram. Und die hatte, ich kann mich erinnern, 2017, als diese Jamaika-Verhandlungen geplatzt sind, da bin ich zum ersten und einzigen Mal in meinem ganzen Leben in ein Bezirkstreffen dieser doch sehr speziellen grünen Gruppierung Friedrichshain-Kreuzberg gegangen, weil es mich halt interessiert hat, wie da jetzt darüber diskutiert wird. Und da war sie sehr, sehr froh, dass das gescheitert ist, weil man ja sonst mit der CSU regieren müsste. Und sie hatte tatsächlich etwas gegen diesen, sie sagte, Ordnung sollte dann im Koalitions- oder im Sondierungspapier stehen. Und das Wort Ordnung ist ein CSU-Wort und deswegen darf man es nicht machen. Also wer schon gegen Ordnung ist in der Migrationspolitik, das ist... ja, also das Gehirn ist wahrscheinlich mindestens weggekifft, wenn nicht noch weiteres.
Genau.
Also die ist weg. Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag. Also das amtliche Endergebnis in Brandenburg ist raus von der Landtagswahl. Und wir haben ja davon gesprochen, dass der Ministerpräsident Woidke in seinem Wahlkreis mit 7 Stimmen hinten lag. Und das hat sich genau mit 7 Stimmen auch bestätigt.
Ach Gott. Haben Sie nochmal nachgezählt? Nö.
Bestimmt nicht. Bestimmt haben Sie nur... Die Nachzählung erfolgt ja nie flächendeckend, sondern immer nur da, wo Unstimmigkeiten auftreten oder wo berechtigte Zweifel zum Beispiel am Wahlverlauf, man muss ja protokollieren, gab es Vorkommnisse, hat da einer in die Urne gekotzt oder was.
Ja, das nennt sich AfD-Stimmen, egal.
So, und da dieses Wahllokal müsste man dann neu auszählen, aber man ist bei 7 Stimmen Abstand geblieben.
Okay.
Aber er ist ja trotzdem im Landtag und jetzt wird er sehr viel Spaß haben mit diesen Typen vom BSW da zu diskutieren.
Wir müssen. Also es gibt ja jetzt da haben wir glaube ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen, es gibt jetzt diese Resolutionen, die rauskommen müssen und so. Und es wird ja in allen 3 ostdeutschen Bundesländern, in denen jetzt gewählt wurde, wird es ja eine Beteiligung, zumindest eine Duldung oder so, des BSW geben.
Ja.
Wird eine spannende Zeit. Und es gibt ja auch noch keine, es ist noch nie in keinem Bundesland klar, wie die Landesregierung aussehen wird.
Nee, das wird auch ewig. Also das ist wirklich, die haben alle Zeit der Welt erstmal, ja.
Und theoretisch können ja die alte Regierung so lange im Amt bleiben, bis die sich...
Nur in Sachsen gibt es die Regelung, dass glaube ich, 5 Monate nach der Wahl irgendjemand da gewählt werden muss. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht.
Genau. Da kommt ja noch Weihnachten dazwischen und dann Neujahr.
Ja.
Und dann weiß man ja auch nicht, ne? Gut. Alles klar. Denn soweit ich weiß, ist Sonntag keine Wahl. Zumindest keine relevante.
Ja.
Also hören wir uns in einer Woche wieder.
Ich habe noch einen kleinen Tipp. Und zwar, wer Lust hat, mal ein bisschen Kabarett selber zu machen, zu lernen, der kann mit mir nach Malta fliegen im Januar. Es kommt in die Shownotes. Da gibt es einen Workshop von einer Woche. Bisschen der Kälte entfliehen im Winter und dann schön seine Projekte mitbringen, daran schreiben. Ich coache das und bin dann hoffentlich zuversichtlich, dass wir eine nette Gruppe zusammenkriegen. Das war bisher, ich habe das ja schon mehrmals gemacht, in irgendwelchen südlichen Ländern. Und wie ich schon mehrmals erwähnt habe, das ist Malta, eins meiner Lieblingsländer. Und,
also ideal für Kabarett.
Eigentlich schon. Also man kann auch viel Anschauungsmaterial finden. Und deswegen, also würde mich freuen.
Apropos Shownotes, der Brief von der Hamburger Schulbehörde, ist der dir über also ist das illegal zu dir gelandet?
Nee, das ist das also kam
in der Presse. Dann würde ich den auch mal in die Shownotes stellen.
Ja.
Gut. Alles klar, dann bis nächste Woche, euch auch. Und
schreibt uns bitte.
Ja, genau, an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter der Folge. Letzten beiden Folgen hat hier tatsächlich jemand runter kommentiert, aber das ist so, das muss ein Bot gewesen sein. Bis dann.
Bis dann.